Gut, jetzt für den Abend machen wir jetzt das noch fertig mit Gehenna. Und dann habe ich vor, Kapitel 9, 10 und wenn es irgendwie geht, auch Kapitel 11 noch zu schaffen. Weil sonst wird es ein bisschen knapp über die nächsten Tage. Gell? Aber wir haben heute Abend ein bisschen länger Zeit und das werden wir nutzen. Gell? Ich bete noch zusammen. Und dann steigen wir gleich ein. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für den Dienst, den du uns geschenkt hast als deine Kinder. Danke, Herr, dass wir nicht nur die Kindschaft haben, geborgen sind in deiner Hand für jetzt und für immer, sondern dass du auch uns hergestellt hast für eine gewisse Absicht, nämlich mit dir zu leben und einfach ein Zeuge zu sein für das, wer du bist. Danke, Herr, dass wir nichts machen müssen in dem Sinn, sondern dass du es machst durch deinen Heiligen Geist. Und wir dürfen bezeugen, Zeugen sein von dem, was du tust. So bete ich einfach, Herr, dass wir lernen, uns zu entspannen, uns zu erfreuen an dir gefallen haben, mehr als am Werk, mehr als an der Arbeit, als am Dienst. Von dir immer alles empfangen und alles dir zurücklegen. So hab Dank, Vater, jetzt für das Buch der Offenbarung wieder und mögest du uns lehren, deine guten Worte, die uns zum Leben dienen. Amen. Gut, wir haben heute Vormittag besprochen den Unterschied zwischen Abuso und Tartarus im Gegensatz zu Sheol und Hades. Und ein drittes ist noch Gehenna. Ihr habt da auf dem Zettel, steht es drauf, Gehenna kommt 12-mal vor im Neuen Testament. Und es wird immer übersetzt, entweder mit Hölle oder mit Höllenfeuer. Es wird auch übersetzt im Buch der Offenbarung als, wo steht es da, als Feuer- oder Schwefelsee. Offenbarung 20, Vers 10, ist es der Feuerpfuhl oder der Schwefelsee, so wird es auch übersetzt. Und im Matthäus-Evangelium wird es übersetzt mit äußerste Finsternis oder äußere Finsternis. Manche sagen, das ist ein Widerspruch. Einerseits ist es äußerste Finsternis, andererseits ist es der Feuersee. Und dann gibt es eben auch diese Allversöhnungstheologie, die sagen, dass die Hölle gar nicht existiert. Weil auch wegen dem Widerspruch, das ist ein Punkt zum Beispiel. Im Alten Testament, das Wort Gehenna kommt von dem Ort bei Jerusalem. Wer von euch hat den Film Passion gesehen? Die Hälfte ungefähr. Erinnert euch, als Judas da mit den Kindern, die Kinder haben Dämonen dargestellt, da ging und sich erhängte. Könnt ihr euch erinnern an die Passage? Da hat er sich am Baum erhängt, da war dann der tote Esel ist da, oder Kamel oder was es war, ist da gelegen. Das ist das Tal Hinnom. Das Tal Hinnom war der Ort, wo da alles, was verwest ist, alles der Abfall wurde da hinabgeworfen. Und das wurde zum symbolischen Bild für die äußerste Finsternis, für Hölle, für das, wo das, was tot ist, verworfen wird. Und das ist dieses klassische Wort Hölle, Gehenna, kommt vom Tal Hinnom. Aber wichtig zu verstehen ist auch, schlagt auf Matthäus 25, Vers 41. Matthäus 25 und Vers 41, da sagt Jesus, er spricht über die Geretteten und die Verlorenen. Und dann sagt er im Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Hier haben wir das ewige Feuer, das ist Gehenna. Das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das heißt, Jesus sagt, die Hölle ist gemacht für den Teufel und die gefallenen Engeln. Dafür ist der Ort bestimmt. Das heißt auch, jeder Mensch, der in der Hölle ist, ist dort aus seinem freien Willen. Weil die Hölle ist nicht gemacht für Menschen, sondern für Satan. Ich sage das auch öfter, aber seht ihr, wenn ein Mensch auf dieser Erde absolut keinen Hunger hat nach Gott, absolut keinen Appetit nach der Gemeinschaft mit Jesus, dann habe ich eine Frage, warum will so ein Mensch überhaupt in den Himmel? Denn seht ihr, die Beschreibung vom Himmel, das ist ja nicht nur ein Ort, wo alles schön und wunderbar ist. Himmel, ewiges Leben, ist eigentlich ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist die Beschreibung vom Himmel, Gemeinschaft mit Jesus. Und wenn ein Mensch absolut keine Gemeinschaft mit Jesus will, dann ist es tatsächlich besser, wenn er in die Hölle geht. Denn in der Hölle ist er von der Gemeinschaft Gottes ausgeschlossen. Darum habe ich gesagt, jeder Mensch, der in der Hölle ist, ist dort aus einer freien Entscheidung. Hölle ist nicht für Menschen gemacht, sondern für Satan und seinen Dämonen, wie Jesus hier sagt in Matthäus Evangelium. Okay, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden den Unterschied zwischen Hades, Abusso und Gehenna. Jetzt geht bitte zurück zum Offenbarung Kapitel 9. Jetzt schauen wir, was da geschieht aus diesem Abusso. Wir lesen nochmal Offenbarung 9, Vers 1. Der fünfte Engel posaunte und ich sah einen Stern, der vom Himmel und auf die Erde gefallen war. Erinnert euch, der Stern repräsentiert Satan, der Morgenstern aus Jesaja 14 oder Luzifer. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abusso gegeben. Was tut er jetzt mit dem Schlüssel? Er öffnet den Schlund des Abgrundes und ein Rauch stieg aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens, und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde, auch nicht irgendetwas Grünem, auch nicht irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden, und ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn einen Menschen sticht. Das heißt, Satan selbst öffnet nun diesen Schlund, dieses Abusso, und die gefallenen Engel, die Dämonen, kommen raus, und für 5 Monate haben sie Macht, Menschen zu quälen, außer denen, die das Siegel Gottes an der Stirn haben. Der Unterschied zwischen diesen Heuschrecken, werden sie bezeichnet, und den Heuschrecken in Ägypten ist, in Ägypten, die haben alles Gras vernichtet. Diese Heuschrecken hier sind nicht erlaubt, Gras zu vernichten, sondern nur die Menschen zu quälen. Übrigens, man sieht hier, ich zeige euch das gleich auch ganz klar, dass es nicht Heuschrecken sind, die hier beschrieben sind. Wenn die Bibel, auch das Buch der Offenbarung, symbolisch redet, dann erkennst du das sehr schnell. Es ist ganz offensichtlich symbolisch. Wenn es nicht symbolisch ist, dann hat es auch nicht das Gefühl von symbolischer Sprache. Ich zeige euch dann, warum das hier keine Heuschrecken sind, sondern etwas anderes. Aber noch zurück zu den 5 Monaten. Wo findet man in der Bibel sonst noch 5 Monate? Du findest sie eigentlich nur noch im Genesis 7, Vers 24, und das ist zur Zeit der Flut. Das heißt, in Genesis 7, 11 lesen wir, die Quellen der großen Tiefe brachen auf und für 150 Tage oder 5 Monate waren sie auf der Erde. Das heißt, damals brauchte Gott 5 Monate, um das Werk Satans zu zerstören mit der Sintflut. Hier wiederum braucht Gott 5 Monate, um das Werk Satans zu zerstören. Das ist die Parallele zwischen den beiden. Und es steht hier, er quält durch Stiche wie Skorpione. Ich bin noch nie gestochen worden, Gott sei Dank, von Skorpion. Ich will es auch nicht versuchen, damit meine Lecture ein bisschen lebendiger wird. Ich habe nur gelesen, dass ein Skorpionstich äußerst schmerzhaft ist. Und ich glaube das einfach. Und dann Vers 6 ist eigentlich einer der komischsten Verse im ganzen Buch der Offenbarung. Da steht dann, an jenem Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. Das ist einer der fremdesten oder komischsten Verse in dem Buch. Es heißt mit anderen Worten, die Menschen versuchen sich selbst zu töten und es geht aber nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich damit tun soll, es steht hier. Vers 7, hier werden jetzt die Heuschrecken beschrieben. Und die Gestalten der Heuschrecken, und jetzt hört zu, ihr erkennt hier sehr schnell, das ist symbolisch. Die Gestalten der Heuschrecken waren gleich zum Kampf gerüsteten Pferden. Auf ihren Köpfen war es wie Siegesgrenze gleich Gold und ihre Angesichter waren wie Menschenangesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare und ihre Zähne waren wie die von Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, die in den Kampf laufen. Und sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln, und ihre Macht ist in ihren Schwänzen, den Menschen 5 Monate zu schaden. Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das eine Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesen Dingen. Wenn du das liest, erkennst du ganz klar, das ist symbolisch. Das braucht man nicht erklären, dass es so ist, das spürt man. Jetzt ist die Frage, was symbolisiert es? Ich habe euch gesagt, das sind keine Heuschrecken. Das erkennt man leicht auch aus dem Text, aber da gibt es so ganz witzige Verse. Ich möchte euch einen davon zeigen. Schlag mal auf Sprüche 30, Vers 27. Sprüche 30, Vers 27. Da steht ein Vers, da fragst du dich, wozu der da steht. Aber ich bin froh, dass er da steht. Sprüche Kapitel 30, Vers 27, nur ein Satz. Die Heuschrecken haben keinen König. Mehr steht nicht. Die Heuschrecken im Buch der Offenbarung haben einen König. Also wissen wir, es sind keine Heuschrecken. Das kannst du natürlich auch vom Text her sehen. Aber dieser eine Vers macht es klipp und klar. Hier lesen wir in Offenbarung 9, Vers 11, sie haben über sich einen König, also Heuschrecken sind es nicht. Was kann es nun sein? Wenn man Kommentare liest, die meisten Kommentare sagen, dies ist eine Beschreibung für eine moderne Waffenrüstung. Für eine moderne Kriegsmaschinerie. Ja, Johannes versucht hier was zu beschreiben, was er nicht beschreiben kann. Er sagt, die Heuschrecken schauen einerseits aus wie Pferde, auf den Köpfen haben sie wie Gold was. Ihre Angesichter waren wie Menschen, Haare wie Frauen, Zähne wie Löwen, Panzer haben sie, Flügel wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, Schwänze, darin ist die Macht zu stechen und zu töten. Du merkst, er versucht was zu beschreiben, was er nicht beschreiben kann. Und viele meinen, das ist eine Beschreibung einer modernen Kriegsmaschinerie, mit der zuletzt der Kampf geführt wird, mit den Kriegswaffen, die wir heute haben. Der Johannes kannte keine Missiles und das Zeug. Also hat er halt irgendwas beschrieben. Das sagen einige Ausleger und es ist nicht ganz abzuweisen. Abaddon oder Apollyon heißt einfach Verderber. Das ist die Übersetzung, ist wahrscheinlich in deiner Fußnote sowieso drinnen. Okay? Wenn du Zeit hast, lies bitte durch Joel Kapitel 2. Auch Joel beschreibt Heuschrecken und Joel Kapitel 2 ist fast identisch mit Offenbarung Kapitel 9. Okay? Also es ist wahrscheinlich das Einfallen einer Nation über Israel und die dort in den Krieg zieht. Vers 13, lesen wir die sechste Posaune, dann wird es noch ein bisschen klarer. Vers 13, und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sagen, löse die vier Engel, die an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross war 2 × 10.000 × 10.000, ich hörte ihre Zahl. Das sind 20 Millionen, glaube ich. Aber interessant ist jetzt, das heißt, dieses Kriegsheer, wie es hier beschrieben wird, kommt über den großen Strom Euphrat. Wo ist nun der Euphrat? Und zwar, wenn diese Karte nimmt, hier ist Jerusalem, Israel, hier ist Babylon, hier ist Ur, von wo Abraham ausgezogen ist. Und der Euphrat, der fließt hier runter. Wenn ich eine moderne Karte darüber lege, heute sieht das so aus geografisch, dann ist der Euphrat fließt durch den Irak. Nördlich davon haben wir Iran. Und wenn man das jetzt so nimmt, wie es in der Bibel steht, dann kommt dieses Heer aus dem Osten, Nordosten, über den Euphrat, steht beschrieben, und wird ein Drittel aller Menschen töten, steht hier. Und davon kommen die Spekulationen, dass es von mir aus die Chinesen oder was immer sind, die von Osten kommen. Ihr versteht jetzt vielleicht, Offenbarung gibt ja viele Spekulationen. Und man fragt sich manchmal, von wo haben diese Typen diese Spekulationen? Das kommt von Versen wie diesen. Dieses Heer aus dem Osten kommt, nämlich über den Euphrat, Fluss Euphrat. Und dann lesen wir im Vers 17, wiederum versucht Johannes etwas zu beschreiben hier, was ihm kaum gelingt. Vers 17, und so sah ich im Gesicht, das heißt in der Vision, die Rosse und die, welche auf ihnen saßen. Rosse waren ja früher Kriegsmaschinen. Sie hatten feurige und hyazinthfarbene und schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe. Und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Manche sagen, ja, das sind die Raketen, die hat er ja nicht gekannt, was weiß ich. 18. Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Das ist schon interessant. Denn die Macht der Rosse ist in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze sind gleich Schlangen und haben Köpfe und mit ihnen fügen sie Schaden zu. Und dann ist es eine erstaunliche Verse sind das. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können, Materialismus. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Das ist, was mich eigentlich am meisten überrascht. Diese Menschen sehen all diese katastrophalen Dinge und dann steht, aber sie tun nicht Buße. Sie kehren nicht um. Aber andererseits ist es nicht heute ebenso, du bei manchen Menschen, ich kenne ja ein paar Leute, was die schon alles mitgemacht haben. Welche Katastrophen die schon mitgemacht haben. Aber wisst ihr was? Sie kehren nicht zu Gott. Sie bleiben stolz und dickköpfig und sagen, ich brauche ihn nicht. Manchmal überrascht dich das. Denn bei manchen Menschen, so wie ihr Leben läuft, müsstest du denken, der müsste doch jetzt endlich mal so weit sein, dass er um Hilfe ruft und Gott bittet, ihm zu helfen. Keine Chance. Sie bleiben stolz und hart. Und ähnlich ist es hier, die Leute tun nicht Buße, auch wenn sie draufgehen dabei. Kapitel 10. Wir haben jetzt das nächste, die Seite 15. Ich muss euch ehrlich sagen, es gibt noch so viel zu sagen, aber ich muss mich ein bisschen selbst limitieren, disziplinieren, sonst kommen wir nämlich nicht durch. So versuche ich nur das Wesentlichste rauszustreichen. Kapitel 10, ich hatte dazu geschrieben, Kapitel 10 und 11 ist eine Einschaltung zwischen der 6. und 7. Posaune. Es ist ähnlich wie bei den 7 Siegeln. Erinnert euch, da waren 6 Siegel, dann war eine Einschaltung und dann das 7. Ähnlich ist es hier, wir haben die 6 Posaunen, jetzt kommt wieder eine Einschaltung, eine Parenthese und dann geht es weiter mit der 7. Okay? Also worum geht es jetzt in dieser Einschaltung? Kapitel 10, lesen wir. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, bekleidet mit einer Wolke und der Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße waren wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief, ließen die 7 Donner ihre Stimme vernehmen. Jetzt erstens, wer ist dieser starke Engel? Wir lesen hier, jetzt schauen wir, was diesen starken Engel charakterisiert. Er kommt mit einer Wolke, der Regenbogen ist aus seinem Haupt, Angesicht wie die Sonne, Füße wie Feuersäulen und er brüllt wie ein Löwe. Also ich würde mal sagen, jetzt von dem, was wir bereits gelesen haben, das deutet ganz klar auf Jesus Christus hin. Wenn du Offenbarung Kapitel 1 liest, dann findest du genau diese Dinge auch dort. Weil er brüllt wie ein Löwe, was ist sein Name? Der Löwe von Juda. Und er hat das geöffnete Büchlein in der Hand. Wer hat das Buch im Kapitel 5 genommen und geöffnet? Jesus Christus. Die 7 Siegel sind jetzt geöffnet, darum ist es offen. Also alles in diesen 3 Versen deutet darauf hin, dass es Jesus Christus ist. Und ich würde es mal so stehen lassen, obwohl er als starker Engel bezeichnet wird. Aber erinnert euch, Engel heißt auch Bote. Und Jesus Christus ist natürlich auch ein Bote. Und dann im Vers 3 lesen wir, und als er rief, ließen die 7 Donner ihre Stimme vernehmen. Das ist jetzt ganz witzig. Und als die 7 Donner redeten, wollte ich schreiben, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, versiegle, was die 7 Donner geredet haben und schreibe das nicht. Das ist ganz witzig, der Johannes steht da, da Jesus spricht und stellt die 7 Donner vor. Jetzt die 7 Donner sagen irgendwas, Johannes holt gleich den Schreibblock rauf und will schreiben. Und dann wird ihm gesagt, radier alles wieder auf, schmeiß weg, braucht niemand wissen. Ganz interessant. Warum? Wenn er es schon nicht aufschreibt, warum steht es dann überhaupt hier? Dann kann er die 7 Donner gleich auslassen. Warum ist er dann da? Da gibt es wiederum Spekulationen. Aber ich glaube, ein Grund, Warum die sieben Donner hier erwähnt sind, obwohl sie nicht erklärt worden sind, ist der Beweis, dass der Kanon, das heißt die Schrift als Ganzes, nicht komplett ist. Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, es gibt nämlich eine Theologie, ist eine konservative Theologie, aber wird von nicht wenigen gehalten, dass die Heilige Schrift, das heißt die Bibel, die 66 Bücher, ist die komplette Offenbarung Gottes. Es gibt darüber hinaus nichts mehr. Ich sage euch, warum diese Theologie vertreten wird. Schlag mal auf 1. Korinther 13. Es kann ohne weiteres sein, dass deine Gemeinde, von wo du kommst, das sagen würde. Im 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, da lesen wir, von Vers 8 bis 10. 1. Korinther 13, Vers 8 bis 10. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weisungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen oder die Zungenrede, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Diese drei Verse werden verwendet von einigen Theologen, um zu beweisen, dass es heute die Zungenrede nicht mehr gibt. Zungenrede ist unbiblisch, weil die Zungenrede war nur in der ersten Gemeinde. Denn damals erkannten sie nur stückweise. Jetzt aber haben wir die komplette Heilige Schrift. Wir brauchen keine Zungenrede mehr. Wir brauchen keine, was steht da? Weissagung mehr, keine Prophetie. Lest Vers 8, die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Das heißt, es gibt keine Weissagung mehr. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Also es gibt auch keine neue Erkenntnis mehr. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es nach wie vor Prophetie gibt, das heißt, dass Weisheit und Wahrheit in die Zeit hineingesprochen wird. Ich glaube, dass es nach wie vor die Zungenrede gibt. Ich kenne einige lieben Christen, die in Sprachen reden und keine große Sache draus machen. Und es gibt nach wie vor Erkenntnis. Und wenn jemand behauptet, die Schrift ist komplett im Sinne, es gibt nichts mehr, was es zu erkennen gäbe, dann frage ich ihn, was sind die sieben Donner? Und dann muss er sagen, ich weiß es nicht. Dann sage ich, dann ist es doch nicht komplett. Ich glaube, das hat auch einen Grund dafür, warum das so geschrieben ist. Die sieben Donner sind zwar erwähnt, aber wir wissen nicht, was es ist. Wir haben keine Erkenntnis. Und auch darüber dürfen wir ehrlich sein und sagen, doch, wir werden noch allerhand erkennen. Natürlich ist die Heilige Schrift insofern komplett, es ist alles, was wir brauchen, um Jesus kennenzulernen. Es ist alles, was ein Mensch braucht, um gut in diesem Leben, so wie es wirklich ist, zurechtzukommen. Da braucht man nichts hinzufügen. Es gibt auch nichts, was über dem Wort Gottes steht. Das heißt aber nicht, dass es nichts mehr zu lernen gibt. Also hier sind die sieben Donner im Kapitel 10 und wir haben keine Ahnung, was es ist und darum brauchen wir auch nicht drüber reden. Vers 5, Offenbarung 10, Vers 5. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist, es wird keine Frist mehr sein. Das heißt, wir lesen im Vers 6, er schwor bei dem, das heißt, er schwor bei Gott. Viele sagen, schau, das kann nicht Jesus Christus sein, denn wenn Jesus Gott ist, er kann doch nicht bei sich selbst schwören. Aber schlag bitte auf Hebräer 6, Vers 13. Hebräer 6 und Vers 13. Dort lesen wir nämlich, Hebräer 6, 13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem größeren schwören konnte. Das heißt, Gott kann bei sich selbst schwören. Das heißt, das ist kein Argument, dass es nicht Christus sein könnte. Und dann lesen wir im Vers 10, Kapitel 10, Vers 6, es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Und die Stimme, Vers 8, die ich aus dem Himmel hörte, redete wieder mit mir und sprach: Gehe hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir: Nimm es und iss es auf. Und es wird deinem Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. Und sie sagen mir: Du musst wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Johannes geht hier zu Jesus Christus wahrscheinlich und sagt: Gib mir bitte das Büchlein. Und er sagt: Okay, hast du es, aber du musst es essen. Es wird im Mund ganz süß sein, aber wenn du schluckst, wirst du Bauchweh haben. Da wird es bitter sein. Ist ganz interessant, geht bitte mit mir zu Ezekiel Kapitel 1. Ezekiel hatte ein ganz ähnliches Erlebnis. Ezekiel Kapitel 1, Vers 26. Ezekiel 1, Vers 26, er hat eine Vision im Himmel, ich habe euch das Bild gegeben, erinnert euch. Und da lesen wir: Oberhalb des festen Gewölbes, das über ihren Häuptern waren, das sind die vier lebendigen Wesen, befand sich, wie das Aussehen eines Saphirsteins, etwas wie ein Thron, und auf dem, was auf dem Thron aussah, oben auf ihm eine Gestalt, dem Aussehen eines Menschen gleich. Das heißt, Entschuldigung, auch Hesekiel stand vor dem Thron und der Menschensohn saß auf dem Thron. Und dann lesen wir im Kapitel 2, Vers 1, übrigens lest noch Vers 28, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum, wie im Offenbarung Kapitel 4. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich auf mein Gesicht nieder. Erinnert euch an Johannes? Er fiel auf sein Gesicht wie tot. Ezekiel fiel auf sein Gesicht nieder, als er genau dasselbe sah. Und was sagt jetzt der Menschensohn zum Ezekiel? Kapitel 2, Vers 1. Und er sprach zu mir: Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir redete, und er sprach zu mir: Menschensohn, ich sende dich zu den Söhnen Israel. Jetzt bitte lass den Finger hier drinnen und geh zurück zur Offenbarung 10, Vers 11. Hesekiel wird gesagt, du gehst zu Israel. Johannes wird gesagt, Kapitel 10, Vers 11, und sie sagen mir, du musst wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und vieler Könige. Das heißt, Johannes wird zur ganzen Welt gesandt, nicht nur zu Israel. Geh zurück zu Hesekiel Kapitel 2. Vers 8, lesen wir Vers 7. Und du sollst meine Worte zu ihnen reden, mögen sie hören oder es lassen, denn widerspenstig sind sie. So wie im Buch der Offenbarung. Sie tun nicht Buße. Vers 8. Und du, Menschensohn, höre, was ich zu dir rede. Sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Jetzt geht es um Kapitel 3, Vers 2. Und ich öffnete meinen Mund und er gab mir diese Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, Menschensohn, deinen Bauch gib es zu essen und deinen Leib fülle mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Und ich aß sie und sie war in meinem Mund süß wie Honig. Und er sprach zu mir, Menschensohn, auf, geh hin zum Haus Israel und rede mit meinen Worten zu ihnen. Und so weiter. Sehr ähnlich. Der Unterschied ist der, dass der Menschensohn in Ezekiel zum Volk Israel schickt und der Menschensohn in Offenbarung den Johannes zur ganzen Welt schickt mit dieser Botschaft. Kapitel 11. Kapitel 11, Verse 1 und 2. Und es wurde mir ein Rohr, das ist der Johannes, bekommt ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden, und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate, das sind 3,5 Jahre. Soweit, so gut. Diese zwei Verse, da brauchen wir jetzt ein bisschen Zeit. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben. Das ist im Prinzip ein Zahlstab. So wie die Maurer haben, gell? Maurer ohne Zahlstab sind verloren. Sie sind sowieso ein bisschen verloren, aber ohne Zahlstab total, gell, Thomas? Zahlstab, wie sagt ihr in Deutschland? Ihr sagt nicht Zahlstab, gell? Meterstab, ja genau. Der Johannes bekommt einen Meterstab. Und der Menschensohn sagt, Jesus sagt jetzt zum Johannes, nimm den Meterstab, geh hin und miss mal den Tempel Gottes aus. Geh hin und tu das. Und den Altar. Und dann sagt in Vers 2, und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, den lass aus und miss ihn nicht, denn er gehört den Nationen. Und die werden für 42 Monate Jerusalem zertreten. So, was bedeutet das? Der Tempel ist ein sehr jüdisches Ding, wo Gott angebetet wurde. Das hier ist eine möglichst getreue Zeichnung vom Tempel Salomos. Und dieser Tempel stand in Jerusalem auf dem Tempelberg und er hat eigentlich die Bedeutung verloren um 70 nach Christus. Denn 70 nach Christus wurde dieser Tempel von Salomo, später dann der Tempel von Herodes, total zerstört. Wenn wir über Tempel reden, wie viele Tempel hatten die Israeliten eigentlich? Nun, wenn man die Stiftshütte dazu zählt, dann waren es mindestens 4. Die Stiftshütte ist im Prinzip ein kleiner Tempel. Es gibt zwar Unterschiede, gar nicht so geringe zwischen Tempel und Stiftshütte, aber doch viele Ähnlichkeiten. Also deswegen, dass der erste Tempel ist, Tempel Nummer 1, der zweite Tempel war der Tempel, den Salomon gebaut hat. David hat das ganze Material zur Verfügung gestellt, Salomo hat ihn gebaut. Dieser Tempel wurde zerstört, ich glaube es war der 18. Juli 586 vor Christus, von Nebukadnezar, dem König von Babylon. Unter ihm wurde dieser Tempel dem Erdboden gleichgemacht, Israeliten wurden ins Exil geführt. Nach 70 Jahren, 536, kamen Israeliten aus dem Exil zurück nach Jerusalem. Der Tempel war weg. Und unter Haggai und Zerubabel wurde dann der dritte Tempel gebaut. Das ist dann der Tempel, der stand von 520 bis ins erste Jahrhundert vor Christus. Der Tempel litt dann ziemlich Schaden unter den Makkabäern und so weiter. Und dann der Herodes, das war ein Edomiter, der wollte sich bei den Juden einschmeicheln und hat ihnen den Tempel wieder völlig renoviert, ausgebaut und aufgebaut. Das ist nicht der, der hat etwas anders ausgesehen. Und so hat er die Gunst der Juden gewonnen. Das ist der Tempel, in dem Jesus gewandelt ist, der Tempel von Herodes, nicht dieser hier. Das ist also, wenn man das jetzt so sieht, Stiftshütte wäre der erste, Tempel Salomon der zweite, der Tempel unter Haggai und Zerubabel der dritte dann. Und der wurde mehr oder weniger wieder aufgebaut unter Herodes der vierte. Das wäre der vierte Tempel dann zur Zeit Jesu. Und dieser Tempel von Herodes wurde total zerstört, 70 nach Christus, von Titus und 4 römischen Legionen. Wurde er wieder dem Erdboden gleichgemacht und seit 70 nach Christus gibt es keinen Tempel mehr. Das ist die Tragik, was die Juden als Tragik empfinden natürlich, weil sie haben keinen Ort mehr, wo sie Opfer bringen können. Das Opfer haben sie übrigens ersetzt mit Gebet. Aber die Juden sehnen sich danach, wieder einen Tempel zu haben. Heute steht auf dem Tempelberg, wo damals der Tempel stand, die Moschee von Omas, da hinten in der Mitte, genau hier, steht diese Moschee. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Jerusalem im Prinzip jeden Tag in den Nachrichten ist. Das ist immer der Stein des Anstoßes. Die Juden wollen ihren Tempel haben und die Araber natürlich bestehen, die Moslem bestehen auf ihrer Moschee. Das ist eigentlich der Stein des Anstoßes sozusagen. Ich habe gehört, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich habe das schon von mehreren Quellen gehört, dass die Juden inzwischen schon alle Utensilien, die man für den Tempel braucht, bereits gemacht hätten. Und eigentlich nur darauf warten, den Tempel wiederzubauen. Aber wenn sie das tun würden, dann müssen sie die Moschee niederreißen und das bedeutet Weltkrieg. Ist ganz klar. Jetzt habe ich da etwas gelesen von einem gewissen Chuck Missler, heißt der. Und der hat gesagt, in den Ausgrabungen, die man in den letzten Jahren gemacht hat, hat man anscheinend Steine gefunden vom Allerheiligsten. Und zwar, wo ist es jetzt? Das ist das hier. Und zwar hat man die Steine nicht unter der Moschee gefunden, denn da dürfen sie sowieso nicht graben, sondern neben der Moschee. Das heißt, es wäre eventuell möglich, dass der Tempel daneben gebaut werden könnte, weil das der Platz ist, wo er früher stand. Außerdem, lest bitte mit mir nochmal Offenbarung Kapitel 11 und Vers 1 und 2. Da steht nämlich, es wurde mir ein Rohr gegeben, ein Stab und so weiter, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin beten und den Hof, der außerhalb des Tempels ist. Und das Wort für Tempel ist hier das Wort Naos. Und Naos steht nicht für den ganzen Tempel, sondern nur für das Allerheiligste, das heißt das Innere der Stiftshütte. Und da steht der außerhalb dieses Naos, dieses Inneren, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden. Jetzt muss man noch was verstehen, ich habe da noch ein Overhead. Der Tempel, früher hier, wenn das hier der Tempel ist, dann war rund um das Tempelgebäude, war der Bereich für die Nichtjuden, für die Heiden. Die Heiden durften sich hier aufhalten, aber sie durften nicht in den Tempel hinein. Das erinnert euch, der Paulus hat mal einen Heiden hineingebracht und da hat er Probleme dann gehabt. Ja? Das war verboten. Auch die Frauen, die durften nicht ganz hinein, die durften nur hier sein. Nur die Priester durften hinein und so weiter. Wenn man das jetzt so sieht, angenommen, der Tempel stand da, also die Moschee steht jetzt ungefähr hier. Und der Tempel steht hier. Ich gebe das Bild hier nochmal rauf. Dann sind das nämlich faszinierende zwei Verse. Jetzt lesen wir es nochmal ganz genau. Offenbarung 11, Vers 1, der zweite Teil. Steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist. Was wäre jetzt außerhalb des Tempels? Die Moschee. Der Hof, der außerhalb des Tempels ist, die Moschee, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden. Die Nationen sind die Nichtjuden, das ist der Bereich der Heiden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Und das ist schon irgendwie interessant, wenn man das so liest, und ich kann das jetzt nicht nachprüfen, weil ich kenne die Archäologen nicht persönlich, ich kann nur mich vertrauen auf das, was ich gelesen habe. Dann ist es schon faszinierend, dass das so sein könnte wie eine heutige Zeitschrift. Das heißt, der Tempel könnte gebaut werden, ohne dass die Moschee niedergerissen wird. Und die Moschee ist dann der Bereich, wo die Heiden wohnen. Und diese Heiden, das wären in dem Fall die Moslem, werden die Stadt zertreten 42 Monate. Bitte? Bitte? Ja, das geht an Juden nicht da rein. Gell, das ist das Gleiche, wenn du ein Ramsauer sagst, ich bin von der Ramsau. Die sind sehr verwurzelt. Sagst, warum baust du ein Häusl in den Schlamming? Da sagt der Ramsauer, du bist ja verrückt. Du hast keine Ahnung, was ein Ramsauer ist. Und die Juden sind noch viel mehr verwurzelt. Sie sagen, entweder hier oder nirgends. Das ist unser Tempelort. Er ist immer hier gewesen und hier wird er wieder sein. Also das hat mit Kultur zu tun. Das hat mit Verständnis von Wurzeln zu tun. Das ist undenkbar für einen Juden. Der muss dort sein, wo er immer war. Und interessanterweise, schlagt jetzt auf 2. Thessalonicher 2, wird sich dann der Weltherrscher, so sagt, so können wir es lesen, auf diesen Thron setzen. Im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, und Vers 3 und 4. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel, griechische Wort Naos, dasselbe Wort wie in Offenbarung, der sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Er weist sich aus, dass er Gott ist. Übrigens, ich habe gerade heute mit jemandem geredet, es wird ja oft gesagt, ja, die römisch-katholische Kirche, das ist dieser Antichrist sozusagen, Papsttum und so weiter. Aber weißt du was, der Papst hat noch nie behauptet, Gott zu sein. Der Mann der Gesetzlosigkeit wird sich auf dem Thron setzen und er wird sagen, ich bin Gott. Also das ist eine ganz andere Kategorie. Man muss hier genau lesen, was da steht. Oftmals hat man gleich so Bilder, die man irgendwie so hört und die einfach übernommen werden, aber mit der Realität wenig zu tun haben. Gut, dann... Also diese ersten zwei Verse über den Tempelbau und so weiter, über das Messen des Tempels. Und jetzt kommen wir zum Vers 3. Vers Vers 3. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten quälten sie auf der Erde, die auf der Erde wohnenden. Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße. Und große Furcht befiel die, welche sie schauten. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke und es schauten sie ihre Feinde. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald. Das ist jetzt diese Passage mit den beiden Zeugen, mit den zwei Zeugen. Und sie über dreieinhalb Jahre haben sie Macht, Wunder auf der Erde zu tun. Übrigens, was ihr immer wieder lest, ist diese Spanne von dreieinhalb Jahren. Entweder es steht 42 Monate, so wie hier im Kapitel 11, Vers 2, oder es steht 1260 Tage, so wie hier in 11, Vers 3 und auch Kapitel 12, Vers 6, oder es steht 3 Jahre und 6 Monate, oder es steht eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit steht für eins, Zeiten für zwei, das sind drei, und eine halbe, für ein halbes sind wieder dreieinhalb Jahre. Also diese Zeit von dreieinhalb Jahren ist eine der am genauesten beschriebenen Zeitspannen in der Bibel. Und das ist eben diese zweite Hälfte der Trübsalszeit. So, wer sind jetzt diese zwei Zeugen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, die beste Antwort ist, wir wissen es nicht. Aber man kann ein bisschen spekulieren, wer sie sein könnten. Die meisten Ausleger, aus guten Gründen, sagen, es ist Elia und Moses. Denn es waren diese zwei, die von den Juden immer erwartet wurden. Schlag bitte mal auf Johannes Kapitel 1. Es ist interessant, die Juden erwarteten Mose und Elia, weil es im Alten Testament vorausgesagt ist. Ich zeige euch das dann. Johannes Kapitel 1 und Vers 20 und 21. Johannes 1, 20. Und er bekannte und leugnete nicht, das ist Johannes der Täufer, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Also der Messias bin ich nicht, sagte Johannes. Und sie fragten ihn, ja was denn? Bist du Elia? Weil den erwarteten sie. Und er sagte, ich bin's nicht, na. Zweite Frage, bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Das ist ganz schön blöd, gell? Keine von beiden. Er ist weder Elia noch der Prophet. Warum stellten sie ihm diese zwei Fragen? Schlagt auf, Malachi 3,23. Geht zu Matthäus, dann nach links, dann bis bei Malachi. Kapitel 3, 23. Dann verstehen wir, warum die Juden das erwarten. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Also beim ersten Kommen ist logisch, dass er nicht kam. Denn Jesus kam als das Lamm, als der leidende Messias, als der, der die Sünde der Welt trägt. Nicht als der Richter. Das war nicht der furchtbare Tag. Der furchtbare Tag kommt. Und dann kommt auch Elia. Und das Zweite, schlagt auf 5. Mose 18. Warum erwarten Sie Mose? 5. Mose 18. Wie ist der Grund, warum die Israeliten Mose erwarten? 5. Mose 8, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen, auf ihn sollt ihr hören. Vers 18. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen, ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Aus diesen zwei Stellen erwarten die Juden Mose und Elia. Und hochinteressant ist jetzt, schlag bitte auf Matthäus Kapitel 17. Matthäus Kapitel 17. Und Vers 1, das ist die Geschichte vom Berg der Verklärung. Matthäus 17, Vers 1. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und redeten sich mit ihm. Das ist interessant. Am Berg der Verklärung hier trifft sich die ganze Weltgeschichte. Mose repräsentiert das Gesetz, Elia repräsentiert die Propheten, die drei Jünger repräsentieren die Gemeinde und Jesus Christus der Herr. Und dann spricht noch der Vater vom Himmel, die Stimme kommt, das heißt, alles ist vereint auf diesem Berg. Die Weltgeschichte trifft sich da und die zwei, die dabei sind, sind Mose und Elia. Übrigens, es war nur eine Erscheinung von Mose und Elia. Man kann nicht sagen, dass Mose und Elia auferstanden sind aus den Toten, denn dann wären sie Christus vorausgegangen. Der Erste, der auferstanden ist aus den Toten, ist Jesus Christus. Das heißt, es war nur eine Erscheinung. Bei Elia ist es sowieso kein Problem, weil der ist ja nie gestorben. Erinnert euch? Das wäre nett, gell? Himmel fahren, mit feurigen Wagen. Auch der Tod von Mose ist eine interessante Sache. Wir lesen da im 5. Buch Mose und dann im Judas, dass der Satan sich um den Leichnam Mose stritt und so weiter, was immer das bedeutet. Aber jetzt zurück zu unseren zwei Zeugen. Was machen die beiden Zeugen? Schlag bitte auf Offenbarung Kapitel 11 und Vers 6. Diese haben die Macht, die zwei Zeugen, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Das heißt, wie lange haben sie geweissagt? Ihr müsst es wissen, sonst gehe ich nach Hause. 3,5 Jahre, hoffentlich. 1260 Tage, 42 Monate, Zeiten, halbe Zeit, okay? Und was war in den 3,5 Jahren? Hatten sie die Macht, es nicht regnen zu lassen? Schlag mal auf Lukas 4, Vers 25. Lukas 4, 25. Lukas 4, 25, Jesus Christus spricht und sagt, in Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war. Interessant. Was hat Elia gemacht? Den Himmel 3,5 Jahre verschlossen. Was tut der Zeuge im Buch der Offenbarung? 3,5 Jahre verschließt er den Himmel. Was machen sie noch, die zwei Zeugen? Offenbarung 11, Vers 6. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen und so weiter. Und sie haben Gewalt, über die Wasser sie in Blut zu verwandeln. Ist auch interessant, das ist typisch für Mose. Das hat er auch gerne gemacht. Exodus. Also, es kann gut sein, dass die zwei Zeugen Mose und Elia sind. Aber wir müssen ganz ehrlich dazu sagen, wir wissen es nicht genau. Und dann lesen wir im Vers 7, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, und mit dem befassen wir uns dann im nächsten Kapitel, das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen, und er wird sie überwinden und sie töten. Das ist wieder dieses Charakteristische, Satan wird diese zwei Heiligen überwinden. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, sündhaft und gerichtet, wo auch der Herr gekreuzigt wurde, das heißt in Jerusalem. Jesus wurde in Jerusalem gekreuzigt und dort werden diese beiden Leichname liegen. Und dann Vers 9, viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen, Nationen, sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Jetzt schlag bitte auf Psalm 79, Vers 1 bis 4. Dort haben wir dieses Ereignis aufgeschrieben. Psalm 79. Die Verse 1 bis 4.